Herzlich willkommen zur Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes in Zusammenarbeit mit Run Forward Media. Mein Name ist Heike Holzgräber.
Und ich bin Marie Backhaus und wir begrüßen heute ganz herzlich Paul Smith und Niklas Schipan. Ihr seid beide im Dezember 2021 U21 Vize-Weltmeister in Indien geworden, um euch mal kurz vorzustellen. An dieser Stelle wollen wir natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich sagen, auch wenn das schon ein paar Monate her ist. Im Finale habt ihr damals leider gegen die Top-Mannschaft aus Argentinien verloren. Ohne Frage, ihr hättet natürlich lieber gewonnen, aber trotzdem, wie stolz seid ihr auf diesen Erfolg, auf diese Silbermedaille?
Also vielen Dank erstmal nochmal. Ich glaube, mittlerweile ist man schon stolz drauf mit ein paar Monaten Abstand. Also damals ist es schon sehr schwer gefallen, aber man hat es da auch schon oft gehört von Leuten, dass wir extrem stolz auf das sein können, was wir erreicht haben. Aber es hat sicherlich ein paar Monate gebraucht, um das auch wirklich so anzunehmen.
Ja, ich glaube auch, also ich stimme da Schippi zu. Ich glaube, im ersten Moment hat es unfassbar weh und dann ging es aber echt, also gefühlt jeder Tag nach diesem Finale war so ein Stück besser. Dazu kam halt noch, dass direkt die Hallensaison weiterging. Also man hatte eigentlich gar keine Zeit, so richtig in Deutschland sich dann zu lange darüber zu ärgern. Also zumindest für mich war das so. Und das tat dann auch gut. Und klar, jetzt denkt man zurück. Und natürlich gibt es Tage, da denkt man, ey, schon unnötig gewesen, dieses Finale zu verlieren. Aber ja, ich glaube, wie Schippi gerade sagt, man ist auch stolz.
Wenn ich mich recht erinnere, war ja die Ironie des Schicksals, dass ihr Argentinien auch schon in der Gruppenphase hattet und dort gewonnen habt. Und dann war es halt, wie gesagt, im Finale umgekehrt. Was hatten die dort besser gemacht? Was bessere Tagesform? Das war bestimmt Teil eurer Analyse irgendwie. So, oh mein Gott, warum haben wir sie geschlagen und im Finale nicht? Gab es da irgendwie eine Begründung für, wo ihr gesagt habt, das ziehen wir jetzt raus da?
Ich glaube, man kann es so beschreiben, dass sie einfach gnadenlos effektiv waren. Okay. Und es so Spiele gibt, wo man sagt, wenn man das 10-mal das gleiche Spiel spielt, gewinnt 9-mal die eine Mannschaft und einmal die andere. Und wir sind im Prinzip 60 Minuten lang angelaufen, hatten extrem viele Chancen und Sport ist halt manchmal brutal. Die hatten drei Ecken, schießen alle drei Ecken rein und wir verlieren es dann am Ende dann 4-2 noch mit einem Empty-Net-Goal. Aber im Endeffekt hatten wir ein klares Chancenplus, waren ein bisschen zu aufgeregt vielleicht in der ersten Halbzeit oder sind ein bisschen verschlafen und sind erst in der zweiten Halbzeit richtig zurückgekommen. Aber im Endeffekt kannst du das Spiel eigentlich einmal nur so verlieren und nicht wieder. Es ist halt bitter, dass es dann genau das WM-Finale ist.
Aber war man vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch? Also dadurch, dass man sie schon mal geschlagen hat, hat man sie dann vielleicht ein bisschen unterschätzt? Oder war das im Kopf so ein bisschen so, wir haben sie schon mal geschlagen, heute geht's wieder?
Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, man würde sich nicht anmaßen lassen, oder man will sich nicht anmaßen lassen, dass man in so ein WM-Finale reingeht und irgendwie denkt, oh, die hauen wir jetzt weg, weil das, wir wussten auch, dass Argentinien Stärken hat. Aber also ich für mich selber kann nur sagen, natürlich hat man das irgendwo im Hinterkopf, dass man in der Gruppenphase gewonnen hat, dass man im Halbfinale gegen den Gastgeber Indien eine total dominante Performance hinlegt und die halt relativ deutlich auch aus dem Stadion schießt, sage ich mal. Natürlich denkt man irgendwo, okay, was soll heute eigentlich schiefgehen? Also ich glaube, das kann keiner sagen, dass er das nicht im Kopf hat. Aber wir wussten natürlich, dass die was können. Und ich glaube, es war doch, wie Schippi sagte, eher so ein bisschen diese Aufgeregtheit in der ersten Halbzeit, dass für viele es einfach war, okay, das ist hier gerade ein Finale um die Weltmeisterschaft. Und dass da der ein oder andere vielleicht so ein bisschen neben sich stand, zumindest die erste Halbzeit.
Ja, man muss natürlich auch ein bisschen dazu sagen, dass das Gruppenspiel extrem knapp war. Ich glaube, es gewinnen wir 2-1 mit einem Stechertor, wo einfach der Ball mal reingeschlagen wurde. Und es jetzt auch nicht war, dass wir die da total an die Wand gespielt haben, sondern die einfach extrem gut defensiv standen und ein sehr umkämpftes Spiel war. Und jetzt man nicht damit ins Finale gegangen ist und gesagt, okay, wir gewinnen das jetzt auf jeden Fall mit 4-5 Toren, sondern uns war bewusst, dass es sehr knapp werden würde.
Ja, aber gut, man hat Erfahrungen damit gesammelt und ihr sitzt uns gegenüber, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ihr seht ganz entspannt aus. Also ihr habt es verdaut sozusagen und eure Lehren draus gezogen einfach. Brutale Effizienz ist manchmal auch Tagesgeschäft. Sehr gut. Ja, lass uns ins Hier und Jetzt kommen, Paul. Du spielst beim Hamburger Polo Club und du, Niklas, beim Haberstorhuder Tennis- und Hockey Club. Erzähl doch mal ein bisschen von euch, von eurer Hockey-Karriere. Paul, du hast ja, glaube ich, in Bremen, Club zur Fahr in Bremen begonnen und du, Niklas, kommst aus München und hast für den Münchner SC gespielt und jetzt hat es dich in den hohen Norden verschlagen. Erzählt mal so ein bisschen nacheinander von euch, so von eurer Hockey-Karriere. Warum seid ihr mal mal gewechselt und seid jetzt hier im schönen Hamburg gelandet. Gut, ich als gebürtiger Hamburger kann es natürlich verstehen, dass man früher oder später in Hamburg landet, aber das muss ja nicht jeder so sehen. Wie war es bei euch?
Ich kann ja mal den Anfang machen. Also bei mir war es so, du hast es ja gerade richtig gesagt, ich habe in Bremen ganz früh angefangen und bin dann mit 13, also heißt man gerade so Knaben A, heißt es beim Hockey, oder ich glaube U14, dann nach Hamburg gewechselt und habe halt einfach für mich, also es war für mich klar, okay, die Mannschaft in Bremen ist nicht mehr das Niveau, dass ich jetzt irgendwie nochmal Richtung Nationalmannschaft und so gehen kann. Mhm. Und dann gab es halt dieses Modell, dass man nach Hamburg pendelt, also dann in Hamburg Hockey spielt und aber in Bremen noch zur Schule geht und immer mit dem Zug hin und her fährt. Das habe ich dann ja tatsächlich für, ich glaube, fast 6 Jahre habe ich das dreimal die Woche plus an den Wochenenden gemacht. Das war dann schon viel Fahrerei. Da habe ich dann beim UAC Hamburg gespielt und bin dann mit meinem Abitur quasi zu Flottbek gewechselt, auch im Hamburger Westen, quasi als Nachbarverein von Polo. Habe dann da 2,5 Jahre gespielt, hatte eine unfassbar gute Zeit und habe da für mich so die erste Herrenerfahrung gesammelt. Erst noch kurz zweite Bundesliga und dann erste Bundesliga. Und genau, und dann kam jetzt für mich der Schritt zu Polo, um da jetzt bei einem Top-Team auch zu spielen, genau.
War eigentlich eine logische Konsequenz dann.
Ja, also es kam dazu, dass wir dann mit Flottbek letztes Jahr abgestiegen sind und ich wäre gerne auch noch da geblieben, aber es war auch so, dass ich schon wusste, okay, ich habe da viel Verantwortung in der Mannschaft und bin da schon in einer gewissen Position, aber ich wollte einfach für mich eine neue Herausforderung und dass ich nochmal weiß, okay, da sind, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 richtig gute Jungs in der Mannschaft, von denen kann ich richtig viel lernen und hat mir jetzt auch schon in diesem einen Jahr richtig viel gegeben.
Ja, super, prima. Ja, und bei dir, Niklas, ein München, ein Hamburg.
Gewisse Parallelen gibt es auf jeden Fall auch zu Paul, was so die Altersstufen angeht mit den Wechseln. Ich muss dazu immer betonen, dass ich ganz ursprünglich vom ASV München komme, damit okay. 3, 4 Jahren angefangen habe, Hockey zu spielen. Also im Prinzip, seit ich laufen kann, mich eigentlich erinnern, dass ich immer auf dem Hockeyplatz stand und das für mich das Normalste der Welt war. Und ich dann so im selben Alter wie Paul mit 13 zum MSC eben gegangen bin, war auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass ich bei meinem alten Verein noch 2 weitere Leute in meinem Jahrgang hatte. Und es halt klar war, wenn man was erreichen will und den nächsten Schritt machen will, dass man weitergehen muss. Ich hatte halt das Glück, dass es in München den einen Verein gab, wo das eigentlich alles so zusammengezogen wurde. Hab da dann 4, 5 Jahre gespielt und bin dann eben mit 18 nach dem Abi zum Studium nach Hamburg gegangen. Und das war dann eher so die Kombi aus Hockey hat gelockt in Verbindung mit dem Studium. Mit 18, ja, raus von zu Hause, die Möglichkeiten mitten in Hamburg zu leben und das war dann sehr cool und dann bin ich eben zum HTRC gegangen und bin da jetzt seit gut 4 Jahren und bin mega happy, es macht unfassbar viel Spaß und es ist eine sehr innige Truppe, wir machen extrem viel zusammen und auch sehr viel gelernt in den 4 Jahren und bin total froh, den Schritt gemacht zu haben.
Wir halten fest fürs Protokoll, Hamburg ist cool, habe ich eben rausgehört. Ne?
Und Bremen auch.
Ja, du sprichst es schon an. Mich würde ja nochmal interessieren, wie ist denn diese Bremen-Hamburg-Beziehung so im Hockey? Also aus dem Fußball kennt man das ja. Gerade so Werder, HSV, da knistert das ja immer so zwischeneinander. Wie ist denn das im Hockey-Bereich? Ist das da ähnlich?
Also die Hockey-Rivalität zwischen Bremen und Hamburg gibt es nicht wirklich. Dafür ist Bremen einfach in dem Sinne nicht gut genug oder spielt halt in der Regionalliga, ich glaube, in der höchsten, im besten Verein und das ist halt in Hamburg einfach ein anderes Level. Aber die Rivalität gibt es halt dahingehend, dass man natürlich in der Mannschaft viele HSV-Fans hat, ich selber Werder-Fan bin und auch in den letzten Jahren dann schon immer mal wieder, früher, wo es noch Nordderbys gab, wirklich zwischen Werder und HSV, wurden dann natürlich die ein oder anderen Sprüche ausgetauscht oder ich gehe auch gerne mal mit Werder-Trikot zum Training, dann muss man sich natürlich auch mal den ein oder anderen Spruch anhören, sage ich mal.
Habt ihr dann letzte Saison die Derbys auch zusammen geguckt?
Ja, also tatsächlich habe ich ab und zu mit Freunden da geschaut. Also gerade letztes Jahr gab es ja quasi sowohl die St. Pauli als auch die HSV-Derbys. Da hat man natürlich gern zusammengeschaut und dann kann man auch darüber lachen. Es gab aber auch schon Momente, wo man dann, das ist aber vor 4, 5 Jahren gewesen, noch beim UAC, wo dann die Derbys waren und ich habe irgendwie allein mit Freunden in Bremen geschaut und dann lag Werder irgendwie vorne und dann habe ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey Jungs, was ist da los? Oder irgendwie läuft ja echt bei euch beim HSV und so und dann wurde man auch mal kurzerhand aus der WhatsApp-Gruppe geschmissen irgendwie für die Zeit. Das gehört auch dazu, ja.
Das ist real life. So ist es. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Alles gut, alles gut. Die neue Bundesliga-Saison ist ja wieder gestartet. Wie waren die ersten Spiele für euch? Wie hat es sich angefühlt?
Hat erstmal Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. So die Vorbereitung ist ja doch immer recht lang und macht nicht so viel Spaß, da täglich irgendwo im Stadtpark zu laufen oder im Gym zu sein. Und ja, bei uns hat das erste Spiel sehr bitter angefangen, weil wir direkt gegen Club an der Alster in dem Hamburger Derby auf eigener Anlage leider verloren haben. Das danach aber gut gefangen haben und drei harte Auswärtssiege eingefahren haben, jeweils mit einem Tor. Das letzte auch nochmal besonders schön, weil es gegen Paul war vor 2 Tagen und gegen den Hamburger Polo Club und sind jetzt eigentlich ganz zufrieden, wie wir in der Liga dastehen.
Und wie sieht die andere Seite der Medaille aus, Paul?
Ja, bei uns lief der Start nicht ganz so optimal. Wir hatten zugegebenermaßen erst 3 Spiele, weil ein Spiel verlegt wurde. Aber bei uns ging die Saison auch leider sehr bescheiden los mit einer Niederlage beim UAC Hamburg, also auch ein Derby quasi, wo wir einfach auch noch nicht auf der Höhe waren und es einfach auch, ja, ehrlicherweise nicht gut gespielt haben. Und dann haben wir zu Hause gegen Düsseldorf relativ knapp gewonnen. Ja, lange 2-0 hinten gelegen und dann, glaube ich, in den letzten 13 Minuten irgendwie 4 Tore gemacht, was dann vom Spielverlauf auch eigentlich verdient war, aber da hat man auch gemerkt, okay, da läuft es noch nicht so richtig. Und ja, dann hat Chippy es gerade gesagt, haben wir, ich glaube auch mit, ich glaube 2 Tore in den letzten 3 Minuten oder so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, haben wir dann eine 3-2-Führung noch verspielt und 4-3 zu Hause gegen HTC verloren. Also die Ergebnisse sind zumindest vom zweiten und dritten Spiel deutlich schlechter oder knapper, als es eigentlich war, sondern die Formkurve geht langsam nach oben. Wir kommen langsam rein. Ich glaube, die Vorbereitung bei uns war sehr durchwachsen, weil bei uns auch viele Nationalspieler, wir haben auch ja 5 Neuseeländer in der Mannschaft, die kommen halt erst eine Woche vor Saisonstart dazu, weil die noch Commonwealth Games im Sommer gespielt haben. Der ein oder andere verletzt gewesen. Also bei uns geht es gerade erst so langsam bergauf. Wir haben gefühlt dann mit Saisonstart, glaube ich, so richtig die Vorbereitung angefangen bei uns mit der vollen Mannschaft. Aber ja, gerade jetzt Richtung EHL, wenn es ja dann in 2 Wochen soweit ist, bin ich guter Dinge, dass wir dann auch wieder voll in Form sind.
Mit welchen Zielen seid ihr jetzt in die Saison gestartet? Also sowohl mit dem Verein als auch persönlich. Was habt ihr euch da so an Zielen gesteckt?
Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, sowas dann öffentlich preiszugeben, weil das ja doch was sehr teaminternes ist. Aber ich kann es immer so formulieren, dass wir es letztes Jahr nach 4 Jahren geschafft haben, endlich wieder ins Final Four einzuziehen auf dem Feld. Und da 3. Platz geworden sind und im Halbfinale ebenbürtig mitgespielt haben und auch die Chance gehabt hätten, weiterzukommen. Und kann ich ja da jetzt denken, was dann die Ziele für dieses Jahr so in etwa sind.
Ja, ich kann mich da anschließen. Also man will, glaube ich, immer nicht irgendwie ein Ziel dann irgendwo öffentlich raushauen, wo dann der ein oder andere Verantwortliche im Verein so sagt, okay. Aber ich glaube auch, wir sind ja letztes Jahr Vizemeister geworden. Und das Ziel ist auf jeden Fall wieder Final Four, also unter die besten 4 zu kommen. Und ich glaube, wenn du einmal da bist, ich meine, wenn du im deutschen Halbfinale stehst, dann, wie Schippi es gerade sagt, willst du das Ding auch gewinnen. Und wir haben ja letztes Jahr im Finale gegen die Kölner verloren. Und jetzt dieses Jahr ist es natürlich das Ziel, das Ding dann mal umzudrehen. Aber ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hin. Aber ich glaube, ja, der Anspruch ist da.
Ja, Paul, du hattest eben schon die EHL erwähnt. Also vom 29.09. bis 2. Oktober, also in Kürze, findet ja dieses Weltklasse-Hockey-Turnier in Hamburg statt, beim Harvesterhuder Tennis- und Hockey-Club, also Heimspiel für dich, Niklas. Für die, die alle es nicht wissen, die noch nicht im Hockey so firm sind, die EHL, habe ich mir sagen lassen, ist quasi das Pendant zur Champions League im Fußball, ne, wenn man das einfach mal so vergleicht. Als 2. und 3. Platzierung der deutschen Meisterschaft habt ihr euch beide mit euren Teams qualifiziert dafür. Der HTHC trifft, wenn ich gut informiert bin, in seinem ersten Spiel auf Schottlands Meister, den Western Wildcats. Der Hamburger Polo-Herren-Club haben es zunächst mit dem HC Wimbledon zu tun. Mein Gott, da wird Hockey gespielt, nicht nur Tennis, offenbar. Zweiter der englischen Meisterschaften. Wie bereitet euch da vor? Hat da Videoanalyse eine höhere Dominanz als jetzt auf so ein Bundesligaspiel? Ist da was anders in der Vorbereitung oder wie macht man das so?
Bisher tatsächlich noch gar nicht, weil wir noch ein Wochenende Bundesliga davor anstehen haben. Und bei uns eigentlich wirklich immer nur um das nächste Spiel geht. Und auch, wir haben ja auf Doppelwochenenden und sich eigentlich erst nach dem Samstagspiel auch auf das Spiel am Sonntag dann vorbereitet wird. Und ich vermute, dass es eher andersrum sein wird, dass wir weniger Videomaterial zur Verfügung haben werden, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kontakte nach Schottland haben, um da irgendwie an Videomaterial zu kommen. Und das ist ja in der Bundesliga dann immer ein bisschen einfacher.
Okay, also so eine Art Blind Date dann so ein bisschen.
Könnte passieren. Also ich denke mal, dass wir haben auch ein paar Spieler von der Insel bei uns in der Mannschaft oder über Kontakte, dass wir da sicher an ein, zwei Videoszenen rankommen werden, aber jetzt nicht, dass wir da irgendwie 8 Spiele zur Verfügung haben, die wir auseinander sezieren können.
Und bei euch, Paul?
Ich habe natürlich auch nur so, wie Schippi sagt, auch nur als Spieler so die Informationen. Also wir selber sind auch noch im Bundesliga-Alltag und kriegen da jetzt noch nicht viel mit. Ich denke aber auch schon, dass bei uns im Trainerteam die schon daran arbeiten und das zumindest mal schon im Hintergrund analysieren. Was ich gehört habe, werden wir schon irgendwie ein bisschen Videomaterial haben. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass du halt in der Bundesliga die Spieler wirklich kennst. Also wenn ich jetzt gegen hier Niklas spiele, dann weiß ich ungefähr, wo sind seine Stärken, seine Schwächen. Wir haben schon oft genug gegeneinander gespielt oder auch zusammengespielt in der Nationalmannschaft. Und du kennst einfach so die Jungs auf der anderen Seite, gerade natürlich hier in Hamburg. Und das hast du halt gar nicht so. Das wirst du auch nicht durch Videoanalyse ausgleichen können. Also ich denke schon auch, dass wir auch einen groben Plan kriegen und wissen werden, was die spielen, welches System, Manndeckung, Raumdeckung, wo haben die vielleicht ihre Stärken. Ich glaube, gerade als Spieler persönlich kann man sich nicht so gut darauf vorbereiten, weil man eben ja vielleicht seinen Gegenspieler gar nicht so gut kennt. Ich persönlich kenne bei Wimbledon jetzt auch nicht so viele. Also man wird es so ein bisschen mehr auf sich zukommen lassen. Aber klar, wir haben natürlich auch total Bock drauf und ja,
klar. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann im Spiel noch agieren und vielleicht nochmal was umstellen, wahrscheinlich ein bisschen spontaner, ne?
Genau, ja, man wird halt gucken müssen, weil wir auch, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, wie lange jetzt die Saison schon in England läuft oder ob die, weißt du das? Ich bin da total uninformiert, also ich weiß gar nicht, wo die gerade in ihrer Saison sind. Ich denke auch noch am Anfang, deswegen wird man schauen müssen, okay, genau, wo stehen die, wer steht da nun schlussendlich auch auf dem Platz und wie sind die einzelnen Leute auch dann auf der eigenen Position? Das heißt, ja, es wird schon, glaube ich, viel darauf ankommen, dass man sich da schnell anpasst und nicht eben von diesem Event, also für mich wird es auch die erste EHL sein, ich glaube für dich auch, Schippi, dass man sich da nicht zu sehr verrückt macht und irgendwie sagt, oh Gott, das ist jetzt hier, wie du gerade gesagt hast, die Champions League des Hockeys, die man vielleicht seit 15 Jahren als kleiner Junge vom Fernseher schaut, sondern einfach da ja, sein Ding durchzieht und dann bin ich guter Dinge, glaube ich.
Also ein bisschen ruhig bleiben quasi,
ja.
Die Nerven bewahren. Es gibt ja 2 Gruppen, 16 Mannschaften aus 11 Ländern sind dabei. Paul, ihr spielt Donnerstag und Freitag, ihr seid, Niklas, am Samstag und Sonntag dran. Wie muss man sich das vorstellen, sind beide Gruppen gleich stark? Also wir haben schon gehört, es ist ein bisschen schwierig, die Teams vielleicht auch einzuschätzen. Aber was würdet ihr sagen, wie seht ihr die Gruppen? Ist die eine ein bisschen stärker als die andere?
Es ist schwierig zu sagen. Also im Endeffekt geht es ja hauptsächlich darum, einfach die beiden Spiele zu gewinnen. Und man muss ja einfach durchsetzen, um zur Finalrunde dann an Ostern zu kommen. Und man kann jetzt einfach so davon ausgehen, von den Clubs, die man gehört hat, oder den Ländern, wie stark die sind. Also wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel mit Pinocchio, hast du den holländischen Vizemeister, der wird vermutlich stärker sein als der schottische Meister. Einfach nur so von der Logik, wie stark die einzelnen Hockeynationen sind. Aber da jetzt großartig zu sagen, okay, die und die Mannschaft wird sich auf jeden Fall durchsetzen, ist echt schwierig, weil es eben deutlich schwieriger ist, einzuschätzen, wie gut die einzelnen Mannschaften sind.
Ja, ich glaube auch, das macht vielleicht auch den Wettbewerb so spannend, dass gerade auch, ich glaube, in England und Schottland wird zwischen den Saisons sehr viel gewechselt. Das heißt, also Wimbledon war vor einigen Jahren ziemlich stark. Da sind sie, glaube ich, auch mehrfach englischer Meister geworden. Da haben, glaube ich, fast alle Nationalspieler da gespielt. Ich meine, da sind sie auch mindestens ins Halbfinale der EHL gekommen. Aber also 100% bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall waren die damals total gut. Wie sie jetzt genau aufgestellt sind, weiß ich auch nicht. Aber es ist immer schon gerade so, glaube ich, im internationalen Spielermarkt viel Wechsel da, gerade in England oder auch in Schottland. Dementsprechend, ja, was Schippi sagt, man hat so eine grobe Vorstellung, aber ich würde auch nicht sagen, okay, die eine Gruppe ist jetzt super leicht, die andere ist schwer. Ich glaube, das Ganze wurde auch im Endeffekt ausgelost. Dementsprechend, ja, gilt es irgendwie, die beiden Spiele zu gewinnen und dann, ja, hoffentlich nächstes Jahr Ostern dann in der Finalrunde zu sein.
Insgesamt werden 16 Spiele ungefähr am Vossberg stattfinden. Ganz pragmatisch, wir wollen ja auch mit Zuschauern dort rechnen. Gibt es da noch Karten zu kaufen? Und wahrscheinlich, oder?
Ich glaube ja. Also man sieht auf den sozialen Medien ziemlich viel Werbung, ja. Und auch an den einzelnen Hockeyplätzen hängen jetzt schon Plakate rum. Okay. Und ich habe jetzt letzte Woche die ersten Vorbereitungen gesehen bei uns auf der Anlage. Also wir haben so eine kleine Tribüne mit 3-4 Reihen, die dauerhaft da ist. Die wird jetzt oben nochmal erweitert um 1-2 Reihen. Und dann, wenn ich richtig informiert bin, wird zum Event selber auf den nebenliegenden Tennisplätzen eine große Tribüne hingestellt. Also man merkt schon, dass es näher rückt und langsam losgeht.
Die Vorfreude steigt, ne? Und
auf jeden Fall.
Ich sag mal, an unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen, ich sag mal, dort finden Mannschaften statt, die man nicht jeden Tag sieht. Ne? Ganz klar, ne? Weil es international, es ist spannend, es ist so ein Blind-Date-Effekt, wie ihr eben beschrieben habt. Sozusagen, man weiß immer nicht drin, es ist so eine Wundertüte in den Mannschaften letztendlich drin, was ja auch für den Dauer-Hockeyspieler, der vielleicht häufig auch mal Bundesligaspiele sich anguckt, vielleicht nochmal ein zusätzlicher Anreiz ist, auch mal andere Mannschaften dann zu sehen oder andere Ideen und Spielideen vielleicht zu sehen, die man nun nicht vielleicht kennt von den typischen Spielweisen der typischen Bundesligisten. Insofern auf zum Vossberg. 29. September bis 2. Oktober, nochmal zur Erinnerung.
Ja, wie ist das denn eigentlich mit den Fans? Also reisen die dann auch wirklich mit von den ausländischen Teams? Also ist das so ein bisschen wie aus der Champions League, wie man das kennt, dass dann die Fanreisen losgehen, die nach Hamburg kommen und da mit Trommeln stehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Da wir, wie Paul vorhin erwähnt hat, beide noch nicht da mitgespielt haben, ist das ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also ich kann ja mal darauf schließen, bei uns hieß es am Anfang, dass die Vorrunde in Barcelona stattfinden würde. Und was man dann so die ersten ein, zwei Wochen nach der Qualifikation von uns gehört hat, würde ich schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich so 80 bis 100 Leute auf jeden Fall runtergeflogen wären. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass das von den anderen Teams auch zu erwarten ist und es da auch öfters dann irgendwie Jugendmannschaften gibt, die da anfangen mit ein bisschen Bengalos da für Stimmung zu sorgen und sowas, dass da schon bei den Spielen, glaube ich, ordentlich was los ist und auch für Hockey ungewohnt viel Stimmung wahrscheinlich sein wird.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube wirklich, für jeden Hockey begeistern ist halt diese ERL einfach so was ganz Besonderes. Also ich habe es ja eben gesagt, irgendwie auch, ich glaube, jeder, der irgendwie Hockey verrückt ist oder im Hockey ist, schaut als kleiner Junge schon irgendwie da dieses ERL, weil da auch die Übertragung im Fernsehen so super professionell ist. Aber dann vor Ort zu sein, ist einfach nochmal was anderes und ich denke auf jeden Fall, dass da einige kommen werden. Ich bin auch, ich glaube, das waren dann jeweils die Finalrunden, bin ich als kleiner Junge mal in Amsterdam gewesen mit meinen Eltern. Da ist der UHC Hamburg sogar noch EHL-Champion geworden. Okay. Und einmal war ich in Belgien und habe da auch mit meinem Vater geschaut. Das ist auch bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre her. Also es ist was Besonderes und ich denke, dass dementsprechend da auch einige internationale Fans vor Ort sein werden.
Ist Hamburg ja vielleicht auch nochmal ein Plusfaktor als Stadt, ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich für ausländische Fans auch attraktiv. Also vielleicht ist das dann ja auch nochmal ein Faktor, ja, sozusagen.
Stichwort Faktor, wird das ausgelost, wo diese EHL-Runde stattfindet oder bewirbt man sich dafür als Austragungsort? Also wie wahrscheinlich ist es, dass man sowas mal wieder in Hamburg sehen kann? Dauert das jetzt Jahre, bis es wieder nach Hamburg kommt?
Es könnte gut sein. Also ich meine, dass man sich auf jeden Fall bewerben muss.
Ja, okay.
Und der HTRC, das 2015 auch schon mal ausgerichtet hat, so eine Vorrunde.
Aber das ist auch schon 7 Jahre her.
Das ist auch schon 7 Jahre her, genau.
Wenn man es sehen will und erleben will, genau wie du auch eben sagst, Paul, ich bin da schon als kleiner Junge hingerannt, sollte man dieses Jahr die Chance ergreifen. Es kommt nächstes Jahr nicht wieder.
Das auf jeden Fall. Auch gerade, glaube ich, für viele kleinere Zuschauer ist es ja dann auch so, dass große Namen, die man jetzt von Olympia oder von der WM kennt, von anderen Nationen ja auch vertreten sind. Und das natürlich nochmal einen besonderen Reiz hat, neben den deutschen Nationalspielern, die man öfters sieht, so in der Bundesliga, vielleicht auch den ein oder anderen belgischen, holländischen Nationalspieler dabei zu haben.
Absolut. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Auf zum Hockey.
Ja, definitiv.
Wer hat denn eigentlich das letzte Mal die EHL gewonnen? Wisst ihr das?
Ja, ich meine, das war Blumendal. Also ja, der jetzt auch holländische Meister. Okay. HC Blumendal, wo ein ganz bekannter deutscher Spieler noch dabei war, Flocke Fuchs. Die haben, ich glaube, gegen Rot-Weiß Köln auch letztes Jahr im Finale gewonnen, ne? Richtig?
Ja, ziemlich deutlich sogar. Ich glaube, das waren 4, 5 Tore Unterschied.
Ja.
Aber die sind auch, ich meine, so in den letzten Jahren sehr oft Meister geworden. Also Blumendal ist, glaube ich, 4, 5 Mal in den letzten 7, 8 Jahren sowas. Sind also das Maß aller Dinge europäisch eigentlich.
Also diesmal auch wieder bei dem Turnier Favorit oder könnte es auch noch ein anderes Team sein? Vielleicht ein Hamburger Team?
Also jetzt bei unserem Turnier sind die ja, ich sag mal zum Glück, aber erstmal nicht dabei, weil ich glaube, die 4 Meister von den Top-Ligen sind ja quasi schon für das Endturnier qualifiziert. Also der, jetzt lass mich denken, der holländische Meister, der deutsche Meister, der belgische Meister und der, ich glaube, spanische Meister.
Ja,
also genau, das sind die 4, wo und da ist halt Blumendal jetzt schon da. Die sind sicherlich Favorit. Also wenn wir jetzt Richtung Ostern schauen, ist das eine der Top-Teams. Aber ich sag mal so, bis dahin ist noch viel Zeit. Schippi hat es ja auch gesagt, wir wollen, also ich glaube, wir haben beide jetzt erstmal das Ziel, uns mit unseren Mannschaften da jetzt für diese Osterendrunde oder dieses KO8 heißt das dann ja, glaube ich, zu qualifizieren. Und wenn man da ist, dann sind es im Endeffekt ja auch, kannst du da mit 2 spielen, dann geht es ganz schnell, musst du 2-mal irgendwie guten Tag erwischen und wieso nicht, aber klar, Blumendal ist natürlich schon echt eine große Nummer.
Steht dann schon fest, Ostern 23, K.O.-System, acht Mannschaften, also vier Spiele und dann, wie du schon sagst, zweimal gewinnen und alles ist gut. Steht schon fest, wo das denn stattfindet, Ostern 2023, also die Endrunde?
Ich meine noch nicht, aber die letzten Jahre war das eigentlich immer sehr konstant in Amsterdam oder mal in Brüssel, also eigentlich immer in dem Raum mit vielen Zuschauern auch.
Also the road to Amsterdam.
Vermutlich.
Das ist das Motto.
Wenn jetzt die EHL stattfindet, wie motiviert ihr euch in der Kabine? Habt ihr irgendwie bestimmte Lieder, die ihr immer hört? Habt ihr irgendwie eine Playlist oder was ähnliches? Gibt es so ein Lied bei euch in den Teams, wo ihr sagt, das muss vor jedem Spiel irgendwie gehört werden?
Bei uns ehrlicherweise wenig. Ich glaube, bei uns ist ehrlicherweise einfach gar nicht so viel Musik vorm Spiel jetzt in der Kabine. Das macht jeder für sich. Ich glaube, wer dann bei der EHL irgendwie noch eine extra Motivation braucht, der ist dann auch fehl am Platz. Ich denke, da hat irgendwie jeder dann die Gänsehaut. Es läuft eher so ab, dass jeder für sich so ein bisschen macht sich nochmal Kopfhörer rein und irgendwie pusht sich dann. Ich denke aber, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, es wird eher darum gehen, so ein bisschen cool zu bleiben und durchzuatmen und vielleicht einen ruhigen Song zu spielen. Aber ja, ich glaube, beim HTLC läuft das ein bisschen anders. Es gab ja jetzt auch bei Instagram ein ganz bekanntes Video von eurem Trainer, Schiffi.
Ach so, ja.
Der da in der Kabine einheizt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Musik gebraucht wird.
Ja, also unser Trainer Bechi ist sehr temperamentvoll, um das mal so zu beschreiben. Und das Video, was Paul jetzt anspricht, ist jetzt wieder in der Vorbereitung eben auf dieses Event auf Instagram kursiert. Und das stammt vom Halbfinale 2014, eben genau von der ERL. Als HTLC zur Halbzeit 2-0 hinten lag und es dann eben dieses Video gibt, wie Bechi 50 Sekunden lang im Prinzip in der Kabine einfach so positiv pusht und die Leute zusammenschreit, aber motiviert und die am Ende das Ding dann noch drehen und im Finale dann auch gewinnen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und das ist aber auch nicht so, dass das vor jedem Spiel so ist. Das würde ja auch ein bisschen die Besonderheit wegnehmen. Aber ich glaube, was Paul auch gesagt hat, da ist man eigentlich selber stark motiviert genug bei der EHL bei sowas Besonderem und wird es eher darum gehen, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Ja, dafür, also für die EHL-Runde, für die vier Plätze, ich sag mal, vier Plätze sind frei, wir haben zwei Mannschaften, die vertreten, wäre ganz praktisch. Und zwei andere dürfen dann auch noch mitspielen. Viel Erfolg, viel Glück, aber auch fürs Tagesgeschäft, für die Bundesliga, ne? Dass ihr, genau wie ihr es vorhin beschrieben habt, noch in dem ersten Beginn der Saison ja steht und noch durchwachsen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber noch durchwachsene Ergebnisse stattfinden, dass ihr dort in die Spur kommt, eure Ziele erreicht. Und gute Tradition bei uns in der kurzen Ecke ist, dass wir so eine Schnellfragerunde haben, also eine Entweder-Oder-Frage, die ja hier und da immer mal wieder bekannt ist. Insofern haben wir einmal eine Sequenz von 5 hockeyspezifischen Fragen und 5 private Fragen. Wir starten mit den Hockeyfragen, da starte ich mal die privaten Fragen, macht dann gleich Marie. Und einmal bitte, ihr könnt ja nacheinander antworten. Ne? Niklas fängt an und dann als zweites immer Paul. Insofern geht's los mit der ersten Hockeyfrage. Feld oder Halle?
Ganz klar Feld.
Halle.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Stürmer.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Argentinische Rückhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Eher leise.
Auch eher leise, würde ich sagen.
Mensch, die erste Übereinstimmung bei den beiden, hervorragend. Technik oder Athletik?
Technik.
Athletik.
Da hatten wir wieder den Unterschied. Kommen wir zu den privaten Fragen. Buch oder Hörbuch?
Buch.
Buch.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Schwierig. Beides. Bestellen.
Das Zögern hat dich schon verraten, so ein bisschen. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Auto.
Anruf oder Textnachricht?
Boah, schwer. Anruf. Mittlerweile wieder.
Ich würde sagen Sprachnachricht, aber Anruf.
Und wenn dann doch mal Musik läuft, Schlager oder Hip-Hop?
Hip-Hop, also Schlager echt nicht. Tut mir leid, Hannes.
Hip-Hop, ja.
Ja, Paul, bei dir können wir ja nochmal eine Zusatzfrage stellen. Werder oder HSV?
Ganz klar Werder.
Niklas?
Ganz klar HSV.
Ja, so ist das richtig.
Sehr gut. Das
lernen wir draußen.
Ja, mich amüsiert immer unsere Auswahl Anruf und Textnachricht.
Ja.
Das ist ganz bewusst der politischen Korrektnis geschuldet. Wir wollen ja keine Werbung für einen bestimmten Messenger-Dienst machen. Deswegen immer Textnachricht. Das finde ich immer so schön oldschool. Jeder weiß, was gemeint ist, aber wir sagen offiziell Textnachricht. Ja, herzlichen Dank an euch beide. Aber wir entlassen euch hier noch nicht, weil wir sind ja in einer Bank hier, in der Quirin Privatbank. Und auch das ist, sage ich mal, ganz typisch für uns. Ihr dürft immer eine Frage stellen. Unsere Interviewpartner und Partnerinnen rund um das Thema Finanzen oder zur Bankwelt, was euch immer schon auf der Seele brannte. Ihr braucht keine Angst vor dummen Fragen haben, es gibt nur dumme Antworten und die gibt es von mir nicht. Was hat euch schon immer interessiert rund um die Bankenwelt, um die Finanzwelt? Was fandet ihr schon immer ein bisschen sonderbar, ein bisschen skurril? Was interessiert euch? Einfach drauf los.
Ja, komm, Paul, darfst du mal anfangen, oder?
Also ich... Banken oder Finanzwelt ist natürlich auch Bereich Aktien.
Korrekt.
Und ich selber bin jetzt nicht der größte Investor, sage ich mal, der da jetzt das größte Know-how hat. Aber meine Frage wäre halt, ja, seid ihr auch in dem Bereich selber dann tätig? Und natürlich jetzt die Frage, wenn ihr das hier raushören könnt, was ist denn so ein Tipp gerade für die nächste gute Aktie, die dann steigt?
Das ist eine ganz typische Frage. Ja, das ist unser Tagesgeschäft und nach diesem heißen Tipp werden wir immer wieder gefragt, den es nicht gibt. Und wer behauptet, es gibt ihn, der lügt, um es mal ganz offen zu sagen. Weil das Thema ist, wenn es den geben würde, dann hätte man sowas wie eine Gelddruckmaschine. Und dann würde man es vielleicht nicht weitererzählen, sondern nur für sich selber nutzen oder wie auch immer. Nein, also letztendlich ist eine vernünftige Aktienanlage letztendlich Handwerk. Und Handwerk heißt nicht, auf ein Pferd zu setzen, sondern mehrere Pferde einfach zu haben. Weil wir haben ja berühmte Beispiele in der Vergangenheit, dass es tolle Unternehmensstory, tolle Aktienstories gibt. Wirecard, uns allen Begriff, eine super Geschäftsstory, wie auch immer. Und am Ende war es dann doch Betrug. Und wenn ich dann zufällig auf diese Marketingstory reinfalle, die sich immer gut anhören, habe ich ein Problem, sage ich mal. Und wenn ich dann vielleicht da auf meine Altersvorsorge oder Ähnliches aufbaue, dann endet es tragisch, sage ich mal. Insofern ja, Aktien ist wichtig, weil mit Aktien, sprich Teilhabe am Produktivkapital, kann man nur sinnvoll eine Altersvorsorge aufbauen. Und Kaufkraftverlust, Inflation ist ja gerade ein großes Thema, schafft man nur mit Aktien da entgegenzuwirken. Aber es gibt nicht den heißen Tipp, sondern der heiße Tipp ist, seid demütig, geht davon aus, zu wissen, dass ihr erstmal nichts weiß und das Gegenmittel dazu ist Risikostreuung. Das heißt, kauft euch immer einen Aktienkorb, das könnt ihr auch ganz bequem machen über sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Aktienkörbchen, die kostengünstig sind, die ihr bei jeder Bank, Comdirect, wie auch immer kaufen könnt und streut breit. Streut weltweit kleine Unternehmen, große Unternehmen, mittlere Unternehmen, Tech-Aktien, Oldschool-Aktien, das ist die Mischung, sage ich mal. Und dann habt ihr Teilhabe am Produktivkapital und könnt sinnvoll sparen und Vermögen aufbauen. Das ist eigentlich der Tipp an junge Menschen, was zu tun. Aber das Wichtige ist, dass man auch ins Tun kommt. Ich sage mal, viele leben immer im Konjunktiv. Man könnte, man sollte, man müsste. Startet einfach. Und wenn es 25 Euro im Monat sind, muss immer zur aktuellen Lebenssituation passen. Weil wenn man dieses regelmäßige Sparen schon mal sich antrainiert hat, also seid ihr bei eurem Sportler sozusagen, dann fällt es euch auch nachher einfacher, wenn ihr vielleicht andere Einkommenssituationen habt, mehr zu sparen. Aber einfach zu beginnen, ne? Einfach die private Altersvorsorge zu starten, weil man redet immer sehr viel vom Gesetz der großen Zahlen, aber ich sage immer, im Rahmen der Altersvorsorge gilt das Gesetz der kleinen Zahlen, ne? Weil jeder Euro hilft und die Regelmäßigkeit sozusagen kommt dann raus und aufgrund des Zeitstrahles baut ihr euch dann über die Jahre und Jahrzehnte hinweg durchaus einen Sockel auf, von dem ihr dann auch später mal zehren könnt. Das ist eigentlich der Tipp. Und nicht dem heißen Tipp, klar, ich kann emotional, menschlich verstehen, dass man mit wenig Einsatz möglichst viel Rendite erwirtschaften müssen, aber es funktioniert an den Kapitalmärkten. Es funktioniert einfach de facto nicht. Dann geht lieber ins Casino mit einem überschauenden Beitrag, setzt auf Rot oder Schwarz, habt ein schnelles Ergebnis, habt vielleicht noch Spaß und einen guten Drink in der Hand, aber bitte nicht mit Aktien, sondern da breit streuen.
Ich dachte natürlich, jetzt kommt der nächste GameStop-Trick.
Ja, korrekt. Wenn ich ihn wüsste, dann würde ich ihn nicht weitererzählen, aber es gibt ihn de facto nicht. Und wenn euch das jemand erzählt, ist es immer eine Marketing-Story. Und dafür ist das Thema zu wichtig, dass man es dem Zufall überlassen sollte. Absolut. Und das Thema Nachhaltigkeit, auch da Nachhaltigkeit, es war so ein schöner Begriff, der ein bisschen ausgelutscht, auch wie auch immer klingt. Aber gerade das Thema wird immer wichtiger. Also die Vision ist einfach, dass Unternehmen, egal in welcher Branche sie unterwegs sind, die sich nicht mit dem Thema CO2-Reduzierung, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen schonend befassen werden und auch nachhaltig im Sinne von dauerhaft befassen werden, werden in den nächsten Jahrzehnten keine Chance mehr am Kapitalmarkt haben, Geld zu bekommen. Also da rede ich jetzt nicht davon, nur in Windparks oder Solaranlagen zu investieren, sondern auch wieder breit gestreut über alle Branchen, aber schon Unternehmen herauszufiltern, wo es auch die entsprechenden ETFs so gibt, die sich wirklich auf den Weg gemacht zu haben, diese Themen dauerhaft im Sinne von jedes Jahr besser zu werden, einfach begleiten. Das ist einfach die Story. Die das ignorieren, werden früher oder später keine Überlebenschance am Markt mehr haben. Das ist so. Insofern gar nicht weit weg vom Sport. Einfach machen, diszipliniert zu sein, Verhalten antrainieren.
Also soll ich auch noch eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Deine Frage.
Dann würde ich auch in der Verbindung zum Sport bleiben.
Ja.
So Banken-Sponsoring-mäßig. Was ist das interessanteste Sportevent, das ihr, sage ich mal, auch sponsert oder wo ihr schon wart?
Es ist gar kein Event, sondern es ist, Event ist ja immer eine einzelne Aktion, ne? Wo man sagt, hallo, hier bin ich und dann habe ich Bannenwerbung oder ähnliches. Das ist gar nicht unsere Idee. Ne? Also da unterscheiden wir uns von vielen anderen da draußen. Uns ist immer wichtig, bin ich wieder am Thema Nachhaltigkeit, dauerhafte Beziehung, dauerhafte Begegnung zu haben. Das heißt, nicht einmal irgendwie ein tolles Event sponsern und dann ist dieses Event vorbei, dann hat man noch einen gewissen Nachhall und keiner erinnert sich mehr daran, sondern unser Thema ist einfach in Netzwerken zu agieren, als da bin ich wieder beim Sport, Teamsport, dauerhaft, sage ich mal, Verbindungen zu schaffen und da konzentrieren wir uns hier seit einigen Jahren schon und inzwischen auch schon im zweiten Jahr für Hockey, aber auch seit langen Jahren beim Handball, weil wir ganz bewusst uns gegen Fußball entscheiden, nicht weil wir jetzt Fußball per se nicht mögen. Ich selber zum Beispiel schaue mir auch gerne Fußball an und habe auch ein Sky-Abo. Ja, alles gut. Aber der Fußball ist uns, was jetzt Marketing, was langfristige Beziehungen angeht, zu oberflächlich, sondern von Mensch zu Mensch in der Form. Und da finden wir sozusagen beim Handball Menschen, sei es jetzt auf der aktiven Seite, sei es auf der Funktionärsseite, sei es auch in der Fanbase, als auch beim Hockey, da machen wir auch diesen Hockey-Podcast hier, treffen wir einfach auf Menschen, die unsere Werte teilen und die auch ein wirkliches Interesse an dem Sport haben. Und nicht nur sozusagen dieses Sport als Medium sehen, sich toll darzustellen. Das ist ja häufig im Fußball so, dass da Menschen aktiv sind, die gar keine Bockwirklichkeit auf Fußball haben sozusagen. Die nutzen das nur als Medium, um eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen. Und wir wollen einfach beides miteinander verknüpfen. Das heißt, wirklich nachhaltig im Sinne von dauerhaft unterstützen die Sportart, dadurch auch eine mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber auch wirklich ein berechtigtes Interesse an den Menschen und an den Aktiven dort zu haben. Das ist uns ganz wichtig. Also das ist kein Event, sondern dauerhaft sich Sportarten zu suchen und das ist für uns Handball und Hockey.
Okay, sehr interessant.
Ja, ich glaube, wir hoffen dann auf jeden Fall, dass das EHL-Turnier in Hamburg dem Hockeysport nochmal ein bisschen einen Push geben kann und wird und drücken natürlich euch auch ganz doll die Daumen für euer erstes persönliches EHL-Turnier und natürlich auch für eure Ziele mit dem Verein. Ja,
vielen Dank.
Dankeschön. Ja. Schön, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt. Das, was ich eben sagte, ist gelebte Praxis. Wir haben uns kennengelernt heute. Wir kennen unsere Kontaktdaten. Wir werden in Kontakt bleiben. Wir werden uns über den Weg laufen bei verschiedensten Gelegenheiten. Ja, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Auch an dich, Marie, wie immer. Herzlichen Dank für die gute Co-Moderation. Ja, und wir sehen uns.
Jo, danke.
Schön, dass ihr da wart.
Danke. Ciao.